Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
Ja, die Versicherungsagentur der Zukunft muss sicherlich omnikanal unterwegs sein. Ne? Die muss online unterwegs sein. Die muss am Telefon natürlich präsent sein und persönlich, klar, das weiß ich schon immer. Was wir immer noch propagieren, ist, dass wir den guten alten Handzettel, den Postwurf, immer noch als wirklich signifikante Einflussvariable sehen. Der ist natürlich jetzt nicht so ganz state of the art und nicht so digital. Und das ist mittlerweile auch eine Herausforderung, das den Leuten draußen klar zu machen, dass sie den doch bitte auch einsetzen, weil er eben funktioniert. Und da wird man dann immer noch mal ein bisschen bei aller Digitalisierung so ein bisschen als old fashion angesehen, dann dass der gute alte Postwurf noch propagiert wird. Ist die große Herausforderung eben die Steuerung dieser Vielzahl an Kanälen und dann die Auswahl und Aussteuerung derer, die wirklich wirken und das zusammen auch nochmal paketiert im Sinne von, One-Click-Buy sozusagen, dass man mit einem Klick eben dann mit eurer Technik im Hintergrund eine Kampagne anstoßen kann, die dann eben auch die unterschiedlichen Kanäle entsprechend der lokalen Gegebenheiten vor Ort optimal aussteuert.
Hallo, liebe Zuhörenden. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute gehe ich von meinem Büro gar nicht weit, nämlich nach Coburg zum Jörg Quehl. Der Jörg ist Chief Marketing Officer der HUK Coburg. Hallo Jörg, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
Ja, hallo Thomas. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf und ich freue mich auf unseren Chat.
Und ich mich erst, du. Du, Jörg, stell dich doch mal ganz kurz den Zuhörenden vor, was du sozusagen bei der HUK machst. Ja, Chief Marketing Officer. Was macht so ein Chief Marketing Officer? Und wie war dein Werdegang? Und was machst du so den ganzen Tag bei der HUK Coburg?
Ja, ich habe den Job schon seit mehr als 10 Jahren, leite das Marketing der HUK Coburg. Vielleicht zur Abgrenzung, die HUK 24, unsere Tochter, agiert da weitgehend selbstständig in Abstimmung mit uns. Das vielleicht nochmal kurz zum Umriss der Aufgabe. Mhm. Ansonsten betrifft es alles, was Marketing und Kommunikation angeht. Die HUK.de liegt in meiner Verantwortung. Das Ganze mal Customer Relationship Management und natürlich auch, sonst würden wir hier nicht sprechen, das Regionalmarketing. Ja, ansonsten habe ich mal irgendwann Betriebswirtschaft studiert, das an der Uni. Deswegen habe ich den tollen Titel Diplom-Kaufmann. Mhm. Hatte meinen ersten Job dann in der Marketing- und Kommunikationsberatung. Das war eine gute Schule. Als letztes Projekt haben wir dann die Markenentwicklung der DK Investment Fonds gemacht und dann bin ich zur DK Bank gegangen, das war so um die Jahrtausendwende, und habe die Marke DK Investment Fonds dann ausrollen dürfen. Das war vorher Sparkassenfonds.
Spannend.
Phase. Mhm. Ging dann gleich gut los mit dem Börsencrash in 2000. Ja. Aber trotzdem eine sehr interessante Zeit. Ging dann weiter auch für die Börsenfans irgendwie mit dem 9/11 in 2001. Auch nochmal Börsenabsturz, Hab danach dann, bitte, ja, die war sehr heiß. Ja. Bin dann in die Telekommunikationsbranche gewechselt und war dann zuletzt Leiter Marketingkommunikation bei Arcor, eine tolle Marke, wie ich fand, die aber dann in Vodafone komplett aufgegangen ist. Und dann nach den knapp 5 Jahren stellte sich mir die Frage, wo es hingeht, geht es nach Düsseldorf zu Vodafone, aber ich war dann doch eher in Süddeutschland verwurzelt und bin dann zur HUK Coburg gewechselt und verantworte seitdem, wie gesagt, das ganze Marketing mit dem ganzen Spektrum, was wir hier bearbeiten.
Mhm. Wenn du nach Düsseldorf gegangen wärst, würden wir vielleicht heute auch miteinander arbeiten in Düsseldorf mit Vodafone.
Könnte sein.
Aber ich bin sehr froh, dass du an dieser Stelle bist, wo du bist.
Ich auch.
Du, dass ich die Zuhörenden noch ein bisschen besser kennenlernen, habe ich so ein bisschen intimere Fragen. Also einmal so, was ist denn dein Lieblingsalkoholisches Getränk?
Das ist relativ schwierig. Marketing ist ja alles kontextbasiert. Insofern kommt es immer ein bisschen auf die Tageszeit an und auf den Umstand. Ich gehe mal von einem Abendessen aus. Jetzt starte ich gerne mit einem Aperitif, mit einem frischen Bier, um ein bisschen den Durst zu löschen. Dann natürlich einen leckeren Wein. Da ist es oft ein Südtiroler, Weißwein. Und zu späterer Stunde irgendwie mag ich Pisco Sour ganz gerne.
Pisco Sour, oh geil, cool. Das hat noch keiner gesagt. Den mag ich auch gerne. Den habe ich auch tatsächlich erst vor ein paar Monaten kennengelernt, den Pisco Sour. Also, okay,
ja,
cool.
Ich habe einen Ex-Kollegen, der hat chilenische Freunde und über die habe ich dann den Pisco Sour lieben gelernt.
Bei mir waren es Freunde, die in den Anden für 3 Monate waren. Die haben den mitgebracht und dann haben wir einen Abend damit verbracht. Und ich muss sagen, das ist nicht so schlecht, das Material.
Ja, das stimmt.
Ja. Du, sag mal, was ist denn dein Lieblingspodcast, wenn wir so im Podcast-Umfeld gerade so sind? Hast du einen?
Podcast-Lieblingsumfeld? Also ich bin Fußballfan. Insofern habe ich von schon guten Jahr Reif ist live wieder entdeckt. Marcel Reif war ja für mich der begnadete Fußballkommentator und der hat jetzt immer noch einen Podcast mit der Sportbild irgendwo im Springer Verlag, im Springer Kontext. Mhm. Den höre ich privat relativ regelmäßig und im Business höre ich den Marketing Transformation Podcast, wenn das Thema gerade passt, weil die doch auch ganz gut nach vorne schauen und so das eine oder andere an Inspiration auch bringen.
Cool, also den Marcel Reif im Podcast kenne ich noch nicht, da muss ich mal reinhören. Den habe ich auch als sehr begnadet,
Ja, er hat immer sehr unterhaltsame Formulierungen noch, immer noch.
Aber immer noch, okay, das ist sehr schön. Lieblings-KI-Tool, weil du bei der Transformation gerade warst, was ist denn da bei dir so im täglichen Einsatz?
Das ist ein schwieriges Thema, weil wir hier relativ eng mit Datenschutz sind und bei uns im LAN, die ja auch dann mittelbar 13 Millionen Kundendaten hinten dranhängen haben. Deswegen hängt das einerseits natürlich auch wieder von der Anwendung ab, generative Tools oder Analyse-Tools. Aber im privaten Umfeld, und ich bin ja ein Freund von Challenger Brands, nutze ich im Moment Perplexity.
Ah ja, cool. Okay. Stimmt, also das mit diesem Datenschutzthema ist natürlich, also gerade im Unternehmensumfeld schon noch ein Thema, wo man noch gar nicht weiß, wo was darf man, wie weit darf man es, wie weit ist es geschützt. Das kann ich gut nachvollziehen.
Genau, und was generative AI angeht, sind wir natürlich immer mit Rechteproblematiken behaftet, weil wir wissen da nicht, wer unseren Protagonisten, den Herrn Möller, wie wir ihn nennen, da sind wir noch nicht so weit und das muss man alles noch ein bisschen auf gesicherte Füße stellen. Aber da sind wir gut unterwegs und hoffen da demnächst auch einen deutlichen Schritt voranzugehen.
Bei den Großen wird halt auch gleich drauf geschaut. Ja? Da ist man ruckzuck dann auch dabei. Bei den Großen bin ich jetzt gerade wahrscheinlich groß. Die Hug Coburg kennt nahezu jeder Zuhörende wahrscheinlich. Aber stell doch mal ganz kurz so das Leistungsspektrum auch zur Abgrenzung zur Hug 24 noch mal kurz da, sodass jeder weiß, in welchem Umfeld und wie groß eigentlich die Hug ist und was sie auch alles anbietet.
Gut, die Hug Coburg als Konzern ist erstmal Versicherungsfahren auf Gegenseitigkeit. Das ist ganz wichtig, weil das auch eine gewisse Art von Kundenzentrierung mit sich bringt. Das ist ja eher ein genossenschaftlicher Ansatz. Also wir gehören einem Teil unserer Kunden, nämlich den Beamtenkunden. Das hat was mit den Ursprüngen zu tun und sind deswegen auch keinen anderen Anteilseignern verpflichtet, was das Leben ein bisschen leichter macht. Wir können uns also wirklich auf die Kunden fokussieren. Wir haben ein sehr uniques Geschäftsmodell, weil wir eben über die Kosten und damit auch Preisführerschaft die Kunden in Kfz eben zu uns holen und dann versuchen, wenn sie bei uns sind, mit anderen Produkten und so weiter cross-zusellen. Im Konzern haben wir 13 Millionen Kunden, knapp 10 Millionen bei Gelb, formulieren das intern in der Farbenlehre, und Orange U24 hat nochmal 3 Millionen Kunden. Die U24 ist vom Produktspektrum her eigentlich eine echte Untermenge der Hug Coburg. Wir bieten eigentlich alle klassischen Versicherungssparten an und tasten uns auch im Moment so ein bisschen auf den Automarkt vor, was Autohandel angeht. Wir haben zu Beginn des Jahres Pitstop mehrheitlich übernommen, also auch Autoservice ist für uns ein Thema, um einfach hier nochmal das Angebot an unsere Kunden abzurunden und auch ein bisschen die Kundenkontaktfrequenz zu erhöhen und relevanter zu werden.
Na super, dankeschön für den kurzen Einblick in so einen großen Konzern. Jetzt habe ich ja schon angedeutet, heute geht es ja um das Thema regionales Marketing, um die Unterstützung der Vertriebsleute draußen vor Ort und der Servicestation, die ihr habt, der Service Center. Das machen wir jetzt schon ein paar Jahre intensiv miteinander. Kannst du das sagen, was sich da geändert hat für dich, also das regionale Marketing davor und seitdem wir miteinander mit dem regionalen Marketingportal arbeiten?
Ja, ehrlich gesagt haben wir ja schon vor euch mit einem anderen Anbieter zusammengearbeitet. Ich glaube, das darf ich an der Stelle sagen, aber wir sind ja am Ende auch Happy End-mäßig zu euch gewechselt. Ja, da waren wir aber, du bist ja auch, kommst ja aus der Informatik, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Waren wir eher in der Entwicklung der Alpha-Kunde und nicht der Beta-Kunde. Und das hat halt alles sehr lange gedauert. Und es geht ja generell darum, auch immer mehr Kanäle jetzt für das Regionalmarketing zugänglich zu machen. Aber wenn man das insgesamt beschreiben soll, sind wir natürlich digitaler geworden. Wir haben natürlich mit den klassischen Kanälen angefangen. Großfläche, Anzeigen, Postwurf etc. pp., haben dann irgendwann die Google-Suche dazu geschaltet, haben die Social Media dazu geschaltet. Wir haben das Google Display Network, was ihr anbietet, dazu geschaltet. Wir haben Addressable TV zugeschaltet. Und da hat man jetzt schon einen ganz schönen Media-Kanal-Kanon beisammen, den die draußen nutzen können. Es ist natürlich von den Prozessen her nochmal einfacher geworden für die Anwender draußen. Bei uns, wir haben die Besonderheit, dass nicht die Vermittler selbst das immer schalten, sondern auch die Führungskräfte im Vertrieb draußen, die Betreuer da auch entsprechend agieren. Und das ist für die bequemer geworden einerseits, aber natürlich stellt den Kanal Vielfalt auch die Anwender vor Herausforderungen. Da sind wir natürlich jetzt gerade auch dabei, das nochmal besser in den Griff zu kriegen. Wir sind aber auf jeden Fall effizienter in den Prozessen, und was uns in der Zentrale auch nochmal wichtig war, wir sind auch transparenter, wir können auch besser sehen, was draußen passiert, um das Ganze auch noch besser mit unseren zentralen Maßnahmen abzustimmen und auch nochmal kommunikativ auf den Vertrieb einzuwirken, was uns denn auch wichtig wäre, was die draußen machen, denn die haben eine gewisse Autarkie, was ihre Maßnahmen angeht. Und deswegen müssen wir da immer so ein bisschen motivatorisch einwirken.
Du hast vollkommen recht. Also die Bandbreite der Kanäle, die ist riesig geworden, muss man schon sagen. Das ist also auch die Herausforderung des Vermittlers. Was mache ich denn wie wo? Hast du denn so ein paar Best-Practice-Beispiele, wo du sagst, Mensch, das hat gut funktioniert, oder vielleicht was Lustiges, was in den letzten Jahren so passiert ist?
Ja, wir haben ein bisschen das Problem, das am Ende wirklich end-to-end auch kontrollen zu können. Von daher fällt es mir da ein bisschen schwer an der Stelle. Natürlich ist die reine Lehre von Multimedia-Kampagnen natürlich die zielführendste. Und da sind wir eigentlich auch über Kommunikation in den letzten Jahren gut vorangekommen. Was wir immer noch propagieren, aber zu dem Thema kommen wir später auch nochmal über Media Mix Modeling, ist, dass wir den guten alten Handzettel, den Postwurf, immer noch als wirklich signifikante Einflussvariable sehen. Wenn wir den einsetzen, dann sehen wir auch was im Modeling, dass der wirkt. Der ist natürlich jetzt nicht so ganz state of the art und nicht so digital.
Aber funktioniert, ja.
Funktioniert eben. Und genau, das ist mittlerweile auch eine Herausforderung, das den Leuten draußen klar zu machen, dass sie den doch bitte auch einsetzen, weil er eben funktioniert. Und da wird man dann immer noch mal ein bisschen bei aller Digitalisierung so ein bisschen als Old Fashion angesehen. Das ist vielleicht das Lustige an der Stelle, dass bei aller Digitalisierung und Hook.de etc. dann der gute alte Postwurf noch propagiert.
Aber ich finde, am Ende des Tages, wenn es funktioniert, sollten wir es auf jeden Fall machen. Weil
Fußball, was zählt, ist auf dem Platz, ne? Also insofern.
Genau. Oder am Ende kackt die Ende, ja. Es ist wichtig, was am Ende rauskommt, ja, um so einen Fußballspruch zu nehmen. Ja, du hast eben gerade angesprochen, Marketing, Mix-Modeling, KI, das seid ihr ja schon ganz stark in der zentralen Markenführung intensiv mit dabei. Wie beeinflusst denn solche Technologien auch die regionale Werbestrategie und natürlich auch so mal Ausblick, was wir jetzt auch gerade mit der KI, die wir jetzt zusammen in Einsatz haben, was ist da der Einfluss oder was ist die Rolle sozusagen dort in dem Bereich?
Ja gut, das Ganze oder die Herausforderung ist da natürlich, irgendwie das Ganze zu einem Konzert zusammenzufügen. Ne? Das, in der Zentrale haben wir ja unser Orchester, das können wir auch ganz gut steuern. Da draußen sind das nochmal, ich sag mal, einzelne kleinere Orchester, die wir da entsprechend zusammenfügen müssen. Und das zentrale Media Mix Modeling gibt uns zumindest erstmal einen Überblick, wie welcher Kanal wirkt. Da geben wir die regionalen Kanäle natürlich auch rein. Und am Ende geht es natürlich um Effektivität und Effizienz erstmal eines jeden Kanals per se. Und das haben wir jetzt mit euch auch zusammengeführt, mit einem regionalen Modeling, um auch zu gucken, was wirkt denn wirklich vor Ort auch für den einzelnen Vermittler. Und das war auch nochmal hilfreich, weil am Ende, und wir hatten das ja vorhin schon, ist die große Herausforderung eben die Steuerung dieser Vielzahl an Kanälen und dann die Auswahl und Aussteuerung derer, die wirklich wirken. Und das zusammen auch nochmal paketiert im Sinne von, ich sag mal, One-Click-Buy sozusagen. Ja. Dass man mit einem Klick eben dann mit eurer Technik im Hintergrund eine Kampagne anstoßen kann, die dann eben auch die unterschiedlichen Kanäle entsprechend der lokalen Gegebenheiten vor Ort optimal aussteuert. Und das finde ich schon wirklich einen Quantensprung. Einerseits von der Effizienz her, dann andererseits von den Prozessen her, von der Einfachheit, von der Bedienung her, Ja, und dann natürlich von der Wirkung auch, um hier wirklich aus 1+1 dann auf jeden Fall größer 2 oder vielleicht sogar 3 zu machen.
Dass auch die Zuschüsse richtig eingesetzt werden oder effizient und effektiv eingesetzt werden, die ja auch gibt für die Vertriebspartner. Also was ich immer so faszinierend finde, ist, wir haben vorhin über diese Menge an Kanälen gesprochen und ich denke mir, jetzt haben die tatsächlich Versicherung gelernt und jetzt sollen sie auf einmal unter 12, 13 Kanälen entscheiden, was sie wofür, zu welchem Zeitpunkt, mit wie viel Geld einsetzen sollen. Da ist es schon... Ja, finde ich einfach beachtlich, was da Technologie auch schaffen kann. Und auch,
auch schaffen muss, weil dafür sind sie ja gar nicht ausgebildet. Ne?
Dass genau, die, genau.
Eine Mediaplanung vor Ort machen, da gibt es einfach viel zu viele Möglichkeiten. Und das ist mittlerweile auch eine eigene Wissenschaft, die dann ja auch mit der KI, mit dem Mediamix Modeling im Hintergrund auch schon ein Stück weit wirklich wissenschaftlich auch sozusagen ausgesteuert oder analysiert, ausgesteuert wird.
Wenn wir jetzt mal bei den Vertriebspartnern so bleiben, mit so was das Umfeld gerade so ist, welche aktuellen Entwicklungen siehst du denn im aktuellen Marktgeschehen? Oder stellst du fest, was gerade die Vertriebspartner betrifft? Also sowas wie Personalmangel, Digitalisierung. Kannst du da so einen Blick in die Kugel schmeißen oder das, was du gerade so mitkriegst?
Gut, da geht es uns wie eigentlich allen Marktteilnehmern. Du hast die großen Stichworte angesprochen. Fachkräftemangel ist natürlich bei uns auch ein Thema. Man sieht das an Abwerbekampagnen von großen Wettbewerbern, die dann auf starke Vermittler bei uns zugehen und versuchen, die abzuwerben. Also das ist ein Riesenthema, die Vermittler einerseits zu binden und auf der anderen Seite die Ausscheidenden auch zu ersetzen, um hier wirklich auch die Präsenz in der Fläche sicherzustellen. Da sind wir auch sehr intensiv dabei und legen da immer auch noch mal nach. Aber das ist wirklich nicht einfach und das wird auch nicht einfacher werden über die nächsten Jahre, aber da muss man sicherlich auch nochmal neue Modelle dann überdenken. Aber das ist natürlich auch ein Job von meinen Kollegen im Vertrieb, die sich hier auch entsprechende Gedanken machen.
Ja, das Stichwort diese Alterspyramide vor allen Dingen, gell?
Ja, definitiv, genau. Und wir haben ja noch die Besonderheit, das vielleicht auch nochmal an der Stelle, wir haben noch nebenberufliche Vermittler, noch über 2000, die natürlich auch in der Regel relativ alt sind und da werden wir auch in den nächsten Jahren, 5 bis 10 Jahren, halt eine massive Austrittswelle sehen. Und das stellt uns nochmal für weitere Herausforderungen, weil natürlich auch in den heutigen Zeiten dieser ganze Vermittlertyp auch schwieriger aktuell zu halten ist. Also da haben wir schon einige Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, um eben die Präsenz in der Fläche sicherzustellen.
Ja, das sehe ich auch, ja.
Und das Thema Digitalisierung ist natürlich auch ein Thema, gar keine Frage. Hier erlebe ich aber auch die Älteren wirklich als offen. Wir haben ja eine gute Unterstützung, einerseits von uns in der Zentrale. Wir haben unsere Betreuer draußen, aber auch die Werbeberatung, die ihr dann zur Verfügung stellt, leistet ja wirklich sehr gute Dienste, wo wir die Vermittler eben dann wirklich zu den digitalen Systemen hinführen. Und gut, die arbeiten natürlich auch in der originären Versicherungsberatung mit viel Technik. Insofern sind sie da eigentlich gut unterwegs. Was man am Ende nochmal darstellen muss, ist natürlich so das Thema, welche Kanäle bedienen die? Und wir haben bei uns so diesen Begriff Omnikanal, also die gelbe Hook, die 24 ist halt Digital Only. Wir bedienen ja alle Kanäle und die auch gleichzeitig, also das Telefon, das Internet, die persönliche Beratung. Und das muss eigentlich jede kleine Agentur draußen, jeder Vermittler draußen auch leisten können. Und das ist sicherlich nicht ganz einfach, weil das natürlich auch mit Terminen und mit Synchronisierung zu tun hat. Ne, wenn ein Telefon reinkommt, da sitzt da gerade jemand in der persönlichen Beratung, ist es schwierig. Und das ist schon eine Herausforderung, ein bisschen zu Videoberatung und so weiter, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber auch da müssen wir die Vermittler halt an die Hand nehmen und dahin führen, dass sie da auch mit entsprechenden Systemen das gut leisten können.
Zumal ja auch die Erwartungshaltung ja ziemlich gestiegen ist, wie schnell man reagieren muss, auf welchen Kanälen man reagieren darf und sollte. Das ist also wenn man das so mit so vor 20 Jahren vergleicht, ist das schon irgendwie ganz schön chaotisch, ja, wo man alles eben präsent sein muss und reagieren sollte, auf welchen Kanälen.
Wir sehen es ja auch im Privaten, die Zahl der Kanäle, der Kommunikationskanäle hat sich dramatisch erhöht. Wir schauen auf den normalen SMS-Dienst, wir schauen auf Messenger-Dienste, wir schauen auf Social Media Messenger etc. pp. Und das geht den Vermittlern natürlich genauso. Das ist wirklich die große Herausforderung.
Ja, dann kriegt man auf 2 Kanälen geschrieben und nach 5 Minuten wird gefragt, warum hast du nicht geantwortet? Ja, das ist schon irgendwie eine interessante Zeit an der Stelle. Welche Trends erwartest du denn im regionalen Versicherungsmarketing in den kommenden Jahren? Hast du da so eine Idee oder so einen Blick?
Ich glaube, das folgt natürlich dem großen Trend zur Individualisierung und zur programmatischen Aussteuerung, wie das auch in den flächendeckenden nationalen Medien der Fall sein wird, mit der Digitalisierung. Man versucht natürlich wirklich, möglichst relevant zu sein und das immer feingliedriger auszusteuern. Ich verweigere mich so ein bisschen den Begriff One-to-One-Marketing, weil das wirklich die höchste Kunst ist, das kriegt kaum einer hin. Aber Personalisierung heißt ja, dass ich zumindest schon mal in Clustern denke, in Zielgruppen denke und hier auch datengestützt entsprechende Angebote ausspiegeln. Genau. Und das ist natürlich ein Thema, das noch in Verbindung mit dem Vermittler, der natürlich das Bindeglied vor Ort zum Unternehmen ist, das noch in Verbindung mit dem Vermittler auszuspielen, das ist die große Herausforderung dann.
Das sehe ich auch so. Also das wird auch eine Herausforderung, der große Trend auch sein. Und ich glaube, die Gewinner werden auch sein, die das sehr, sehr gut hinbekommen, sowohl in Persona als auch in den jeweiligen Medien. Ja. Vielleicht noch eine ganz weite Frage. Wie siehst du denn die Zukunft der Versicherungsagentur?
Ja, wir sehen bei uns natürlich mit dem Einstiegs- oder Zugangsprodukt Kfz-Versicherung, dass hier immer mehr in den digitalen Kanal als Abschluss fließt. Abschlusskanal. Das heißt für uns natürlich, dass wir den Kunden dann doch wieder dem Vermittler zugänglich machen müssen. Da haben wir unterschiedlichste Wege und Prozesse, wie wir das machen, über Lead-Management-Prozesse. Und ja, die Versicherungsagentur der Zukunft, das habe ich vorhin schon erwähnt, muss sicherlich omnikanal unterwegs sein. Ne? Die muss online unterwegs sein. Die muss am Telefon natürlich präsent sein und persönlich, klar, das war sie schon immer. Und das Zusammenspiel ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, sehr herausfordernd. Dazu kommt, dass das Ganze natürlich datengetrieben sein muss, aber auch da stellen die Zentralen natürlich oder wir auf jeden Fall Daten zur Verfügung, die wir dann in Vermittlersystemen nutzbar machen, sei es für Cross-Selling, sei es für Service-Themen etc. pp., um hier entsprechend auch dem Kunden relevante Mehrwerte und Angebote machen zu können. Und dann ist natürlich das Thema Proaktivität in der Ansprache auch nochmal ein Thema, was sich auch wieder datengestützt dann ableiten lässt und wo wir den Vermittlern auch entsprechende Unterstützung geben. Also das, wie gesagt, ich glaube, datengetrieben ist ein Thema, Omnikanal ist ein Thema und am Ende auch das Thema Proaktivität, um hier auch entsprechend den Kunden wirklich zu begleiten in seinen Lebensphasen und wenn er denn Angebote oder Absicherung braucht, dass man dann auch da ist.
Also gerade das Thema datengetrieben, das sehe ich auch als großen Trend, was in Zukunft auch passieren wird. Das hätte ich gerne nochmal als allerletzte Frage, weil wir schon fast die halbe Stunde haben, so eine persönliche Einschätzung, weil du ja auch sehr viel im zentralen Marketing machst, auch viel im regionalen Marketing. Hast du so eine, also die Frage ist, wie unterstützt eigentlich das regionale Marketing die nationale Markenstrategie? Hast du da so eine persönliche Einschätzung?
Jetzt kommen wir dann zum Werbeblock. Spaß. Wie gesagt, die Zauberworte sind ja, was wir gerade gesagt haben, auf jeden Fall datengetrieben. Das ist jetzt, wenn man mit Kunden, von denen man Daten hat, natürlich ein bisschen einfacher, dass man die wirklich rausgibt und dass man die zentralen Daten eben mit den regionalen verbindet, um dann entsprechend auch Kunden anzusprechen. Ne? Das ist nicht immer nur Regionalmarketing, wir gehen natürlich da auch fließend ins CRM über.
Ja.
Aber ich glaube, über die Digitalisierung, über das Portal haben wir das Thema, dass wir Prozesse vereinfachen auf der einen Seite, aber auch beschleunigen und dann eben noch stärker in diese differenzierte Ansprache reingehen. Und in Zukunft wird man sicherlich auch nochmal über KI-gestützte Verfahren auch nochmal Werbeaussagen und so weiter noch individualisierter ausspielen können. Das auch zusammen mit dem Vermittler. Also
ja.
Diese ganz individuellen Themen, sprich Kundencluster und dann der regionale Vermittler vor Ort, das wird dann ein entsprechendes kommunikatives Angebot, eine kommunikative Ansprache, die wirklich dann auch entsprechend relevant ist und auch durchkommt. Ne? Weil wir haben ja auch das Phänomen, dass die Werbereize immer noch zunehmen durch Social Media etc.
Du, das war jetzt kein großer Werbeblock. Dankeschön für deine persönliche Einschätzung, dass das Regionale und das Zentrale ja auch so ein bisschen zusammenwachsen durch diese ganze Datengetriebenheit und das einfach so ein Kanal sozusagen wird. Jörg, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, die ist immer super knapp und bin richtig, richtig dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich auf unser nächstes persönliches Treffen wieder. Und bis dann, Dankeschön, Jörg.
Ja, sehr gerne. War mir ein Vergnügen und ich freue mich auch schon. Dann bis bald.
Auf den nächsten Pisco Sour. Ja,
ja genau.
Danke dir. Bis dann. Tschüss.
Ja, gerne. Tschüss.
Wer jetzt noch Interesse hat, tiefer in das Thema KI und KI-Werbeplanung einzusteigen, dem empfehle ich die Folge 70 mit Jan Schonmakers, der das im Detail beschreibt, wie denn die ganze Technik funktioniert.
Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.